Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, vielleicht kennt ihr diesen Spruch auch. Sie war eine von und zu, er war ein auf und davon. Spaß oder bittere Ironie? Ich glaube, der Josef war ein kurz davor, ein auf und davon zu werden. Denn immerhin ohne Aufsehen zu erregen, wollte er sich von Maria trennen. Josef und Maria, diese Vorgeschichte von Weihnachten, die uns heute in der Predigt begegnet, in dieser Adventszeit. Josef und Maria waren verlobt und sie hatten noch nicht miteinander geschlafen, so wird es in der Bibel berichtet. Josef scheint ein frommer Mann gewesen zu sein, denn er hielt Gottes Gebote, auch darauf wird hingewiesen. Und er war auch ein Ehrenmann, er wollte Maria nicht bloßstellen, wird berichtet. Das heißt, er war integer in seiner Beziehung zu Gott und auch zu den Menschen, zu Maria. Aber Josef will nicht tatenlos zusehen, was jetzt hier geschieht, sondern er plant. Er will handeln. Er überlegt ganz diskret und fest entschlossen, ich mache mich auf und davon. Ein Mann plant seine Flucht. Die Folgen sind weitreichend. Die Folgen wirken sich aus auf die Beziehung zu seiner Verlobten, die dann zu einer Verlassenen wird. Und für sein eigenes Umfeld, Ausstieg aus manchen Beziehungen. Manche würden diesen Schritt begrüßen und beklatschen, andere würden nur den Kopf schütteln, wenn ein Mann seine schwangere Verlobte verlässt. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in das Judentum zur Zeit Jesu, was damals Verlobung und auch Eheschließung bedeutete. Das jüdische Verlöbnis, Erosin heißt es auf Hebräisch, war der Beginn, so die Vorstufe zur Eheschließung. Da wurde bereits ein rechtliches Verhältnis zwischen zwei Partnern eingegangen. Deswegen wird auch Maria ohne weiteres Josefs Frau genannt, auch wenn sie noch nicht seine Ehefrau ist. Die Verlobten zur Zeit Jesu damals waren extrem jung für heutige Verhältnisse. Die jungen Frauen damals etwa 12 bis 13 Jahre alt. Die Männer 18 bis 24. Das war so die Zeit, sich zu verloben damals. Man muss natürlich bedenken, dass die Lebenserwartung damals etwa bei 40 Jahren lag. Das heißt, kaum ein Paar wird seine Silberhochzeit je erlebt haben. Verlobt hieß aber auch nicht verheiratet. Die Frau lebte immer noch im Elternhaus. Es war undenkbar, dass Menschen unverheiratet zusammenleben. Aber Verlobungszeit ist ja Gott sei Dank begrenzt. Ein Jahr. Und dann die Hochzeit. Und dann die jüdische Hochzeit, Nisuin, ein öffentliches Ereignis. Alle feiern mit, das ganze Dorf ist dabei, bis der Wein zu Neige geht, siehe Hochzeit zu Kana. Da sind hunderte Liter Wein geflossen und man war tagelang zusammen. Hochzeit, Eheschließung, damals keine persönliche Vereinbarung zwischen Mann und Frau, sondern öffentlich zelebriert und unter dem Segen Gottes für die Ehe. Was hier über das Verhältnis zwischen Mann und Frau zur Zeit Jesu sichtbar wird, ist heute vielleicht befremdlich. Wir erleben heute in unserer Gesellschaft andere Partnerschaftsmodelle. Und dennoch staune ich, dass es heute so etwas noch gibt. Verlobung und Verlobungszeit, dass man vor der Ehe noch nicht miteinander lebt und sich vorbereitet und freut auf die Hochzeit. Großartig. Das alles bei allen Alternativen zur rechtlich verbindlichen Eheschließung und zur kirchlichen Trauung. Niemand ist von gestern, der heute eine Ehe eingeht. Und ich freue mich sehr, dass wir in der Moga gerade in diesem Jahr ein besonderes Jahr hatten. 5 Hochzeiten, also 4 Trauungen, eine Silberhochzeit. Das ist doch großartig. So etwas hatte ich in meinem Dienst noch nie. Also ich bin wirklich begeistert, wenn junge Leute Ja zueinander sagen, Gottes Segen bitten, das muss man doch feiern. Wunderbar. Josef hatte allerdings ein Problem. Er hielt Gottes Gebote und lebte auch in Bezug auf seine Frau, seine zukünftige, nach diesen Geboten. Und nun lag seitens der Maria scheinbar ein Verstoß gegen diese Regeln vor. Sie war schwanger. Das durfte nicht sein. Interessant ist, dass die Bibel diese schwierige Situation nicht kaschiert, nicht übergeht, sondern damit die ganze dahinterliegende Problematik eröffnet. Für Josef musste ja klar sein, eine schwangere Verlobte, das Kind nicht von ihm, also jemand anders muss dahinter stecken. Und dann die ganze Rechtslage. Was geht einem jungen Mann dann durch den Kopf? Schwangerschaft vor der Eheschließung. Nach jüdischem Recht Ehebruch. Und das Schicksal der Ehebrecher damals ist bekannt. Steinigung. Und in diesem Fall war noch kein Jesus da, der sagen konnte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also Vorsicht mit jedem Urteil an dieser Stelle. Das Schicksal der Maria unter normalen Umständen wäre gewesen, sie wäre gesteinigt worden. Die Folge? Dramatisch bis heute. Kein Messias. Kein Jesus. Es gäbe keinen Jesus. Ja? Mit viel Glück und viel Wohlwollen hätte Josef die Verlobung in offizieller Form auflösen können vor zwei Zeugen. Entlassen nennt man das dann. Mit der Folge, die junge Frau, die auch älter wird, ist ein Leben lang stigmatisiert, bloßgestellt, der allgemeinen Verachtung preisgegeben. Das griechische Wort drückt das sehr drastisch aus. Entehrt, gesellschaftlichen aus. Wie würde Josef, wenn er denn heute in dieser Gemeinde wäre, handeln in einer solchen Situation? Und was hätte Maria, wäre sie Mitglied dieser Gemeinde oder gehört zum Freundeskreis dieser Gemeinde, was hätte eine Maria zu erwarten? Wie gehen wir miteinander um, wenn Menschen in Konflikte geraten sind, die ihre Beziehung zu Gott und auch zueinander betreffen? Ich bin froh, dass diese Gemeinde hier eine Identität hat und sich als Gemeinde der zweiten Chance bezeichnet. Und ich möchte es immer wieder auch betonen. Eine Chance für einen Josef von heute. Eine Chance für eine Maria von heute. Und eine Chance für eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, in der diese Menschen, in der wir miteinander leben. Der katholische Theologe Paul Zulehner hat ein Buch über Kirchenvisionen geschrieben und bei Kirche 21 auch daraus berichtet. Er versteht Gemeinde als Heilland. Ein komisches Wort. Natürlich abgeleitet vom Heiland, aber Heilland. Also ein Raum, in dem Menschen dem Heil begegnen können, dem Heil Gottes in Jesus Christus, wo es Liebe und Zuneigung durch Gott und Menschen gibt, wo umfassendes Heil diakonisch gelebt wird, wo man mit Gnade und Wahrheit einander begegnet. Wie gut, dass wir als Gemeinde, eine Gemeinde der zweiten Chance sind. Das betrifft diejenigen, die urteilen über andere, dass da Paare unverheiratet zusammenleben. Und es betrifft auch die Paare, die herausgefordert sind, sich ihre Liebe auch zueinander zu erklären. Zu sagen, ja, wir feiern unsere Beziehung, wir trauen uns. Warum hat Josef eigentlich seine zukünftige Frau nicht verlassen? Warum hat er sie nicht entlassen und bloßgestellt? Warum hat er sie nicht dem Tod preisgegeben, der ja auch das Kind betroffen hätte? Ich glaube, es lag daran, dass Josef offen war. Offen für eine Begegnung mit Gott. Ein Traum hat die Wende gebracht. Ein Traum, der seinen Albtraum beendete. Ein Gott, der den Ängsten Josefs begegnet, der die Zweifel und Fragen kennt, der Außergewöhnliches geschehen lässt und ein Josef, der daraufhin außergewöhnlich handelt. Dass Menschen Träume haben, in denen Gott ihnen begegnet, ist nicht außergewöhnlich. Man hört das verstärkt in diesen Tagen aus der muslimischen Welt, wo Jesus Menschen im Traum erscheint und sie Christen werden. Ich kenne aber auch Menschen, die im Traum Visionen haben und erlebt haben und gemerkt haben, wie Gott zu ihnen spricht und Situationen und Menschen verändert. Und auch der Namensvetter vom Josef, der Josef aus dem Alten Testament, war ja als Träumer bekannt. Also nichts Außergewöhnliches, wenn Gott in einem Traum spricht. Außergewöhnlich eher, wie Josef daraufhin handelt. Josef wird ja gezeigt, dass Gott etwas Großes vorhat. Er ist offen für Gottes Handeln in seinem Leben, er hielt Gottes Gebote und die Beziehung zu Gott reicht offensichtlich bis in die Träume hinein. Also eine ganzheitliche Gottesbeziehung, könnte man sagen. Und ich möchte darauf achten, wovon träumen wir eigentlich in der Nacht? Gibt es da Situationen und Träume, in denen auch Gott zu uns spricht? Kann es sein, dass Gott, wenn er etwas Großes vorhat, auch uns in Träumen begegnet? Ich würde es nicht ausschließen wollen. Die Bibel beschreibt es so, dass ein Engel des Herrn dem Josef im Traum erscheint. Und er redet ihn an, Josef, du Sohn Davids. Da bin ich hängen geblieben an dieser Stelle. Josef, Sohn Davids? Ist dieser Titel nicht dem Jesus vorbehalten? Und tatsächlich, Josef ist ja nicht der Messias. Und nur hier im ganzen Neuen Testament wird ein Mensch außerhalb von Jesus als Sohn Davids bezeichnet. Das ist doch was Besonderes. Höchste Wertschätzung, wo jemand Teil der Geschichte Israels wird und der Geschichte Gottes mit den Menschen, wo jemand wie der Josef zum Messias gehörig eingeordnet wird als Sohn Davids. Josef, er ist ja nicht der Vater und der Zeuge des Messias, aber er soll dennoch dafür sorgen, dass der Messias geboren wird. Wer zum Messias gehört als Sohn Davids, so wie der Josef hier bezeichnet wird, der ist offen für Gottes Macht und kann auch bedenkenlos mutig sein. Im Traum wird ihm gesagt, habe keine Bedenken, deine Frau Maria zu dir zu nehmen. In die häusliche Gemeinschaft, in die Ehe, in die Sicherheit, Geborgenheit, in den Raum des Vertrauens und des Schutzes, gegen alle Bedenken und Ängste, gegen alles Gerede, gegen jede Angst vor Bindung, die Menschen auch hindert, Beziehungen wirklich festzumachen, gegen jede Angst vor Verlust. Ein Bekenntnis zu seiner Frau und auch zu diesem Kind. Oft hindern uns ja Bedenken und Ängste, etwas zu tun, das Gott uns zeigt. Es kann ja sein, dass Gott dir oder mir etwas zeigt im Leben, was wir tun sollen, wo wir eine Berufung erfahren, wo es um, wie der Martin Kroat das geschrieben hat, um einen Gehorsamsschritt zum Beispiel geht. Und dann kommen die Bedenken. Kann es sein? Stimmt das? Was riskiere ich da? Was passiert mit mir? Was werden die anderen denken? Wie wäre es eigentlich im Vertrauen auf Gott und seine Gebote, mal bedenkenlos zu handeln? Nicht leichtsinnig, das nicht, aber bedenkenlos. Ängste einfach mal zu überwinden, vor Bindung oder vor Verlust. Das ist für Josef der Moment, wo er nicht mehr seine Flucht plant, sondern das Ja sagt zu seiner Frau, auch wenn die Umstände fürchterlich kompliziert sind. Ich glaube, der Josef und die Maria haben es nicht einfach gehabt. Das war sehr kompliziert damals und auch sehr unter Druck. Aber er hat den Mut, zu dem Menschen, den Gott ihn jetzt zur Seite stellt und mit dem er verlobt ist, auch Ja zu sagen. Und es bleibt ja kompliziert. Dann hört er, das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Ja, nicht von Josef gezeugt, aber auch kein uneheliches Kind. Was ist es denn nun? Maria und Josef sind nun in die Geschichte Gottes mit dieser Welt auf wunderbare Weise hineingenommen. Und Josef ist nicht der, der so unbeteiligt daneben steht in dieser Geschichte. Josef bekommt ja eine Elternrolle zugewiesen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, heißt es. Die Namensgebung gehörte dem Vater. Die Namensgebung gehört dem Elternteil, dem Mann. Der hatte den Auftrag, den Namen zu geben. Den Namen Jesus. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Josef übertragen bekommt. Jesus, Jeschua, Yahweh ist Heil, Gott ist Heil. Josef ist also nicht der alte, graue Mann am Rande einer Weihnachtsszene, wie wir es auf den Krippen finden, sondern ein junger Mann mit einer jungen Frau, der durch einen Traum etwas erfährt, das sein Leben verändert, in dem Gott ihm begegnet, wo ein Traum seinen Albtraum beendet, auch wenn es kompliziert bleibt. Josef, Sohn Davids, er wird zum entscheidenden Wegbereiter des wirklichen Sohnes Davids, des Messias, ohne selbst der Messias zu sein. Er trägt maßgeblich dazu bei, dass der Messias zur Welt kommen kann. Dies Kind aus dem Heiligen Geist wird sein Volk retten, heißt es. Heil für Israel. Es befreit das Volk von aller Schuld. Da reicht die Perspektive dann weiter bis Karfreitag und Ostern. Ohne Aufsehen zu erregen, wollte sich Josef ja von seiner Verlobten trennen. Gut, dass er das nicht getan hat, sonst gäbe es kein Weihnachten. Über das Kind, dem Josef den Namen Jesus geben soll, wird noch mehr gesagt im Traum. Sein Name ist Immanuel. Gott ist mit uns, heißt das übersetzt. Hier wird eine Prophetie aus dem Alten Testament erfüllt. Und im Matthäusevangelium ist es übrigens der erste Schriftbeweis. Das Matthäusevangelium ist voll von Zitaten aus dem Alten Testament und Verweisen in die Vergangenheit. Und hier taucht es zum ersten Mal auf. Sein Name ist Immanuel. Gott ist mit uns. Und das Heil Gottes ist größer als alles Unheil, das bestehen würde, wenn Josef sich auf und davon gemacht hätte. Gott ist mit uns, Immanuel. Der Prophet Jesaja spielte eine Rolle. Josef von Maria ist ein Teil dieser Geschichte, die bis heute reicht. Denn am Ende des Matthäusevangeliums heißt es, da sagt Jesus es selbst, ich werde mit euch sein, also wieder der Immanuel, alle Tage bis zum Ende der Welt, bis zur Vollendung der Weltzeit. Hier spricht er wieder, der Gott ist mit uns, der Immanuel. Der Traum mit der überzeugenden Botschaft und überwältigenden Botschaft klingt nach, als Josef dann erwacht. Was dann weiter geschieht und was man in der Bibel lesen kann, wird sehr nüchtern beschrieben. Kein großes Spektakel. Da heißt es, Josef wacht auf, er tat das, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, nahm er seine Frau zu sich, er schlief nicht mit Maria, bis sie ihm ihren Sohn zur Welt brachte, und er gab ihm den Namen Jesus. Ganz einfach. Keine großen Szenen. Undramatisch, nüchtern, sachlich. Bloß davor und dahinter geschieht die großartigste Geschichte der Welt, die Gott durch Jesus und durch Jesus und Maria, durch Josef und Maria, durch die Menschen schreibt. Josef wird aus einem Auf und Davon zu einem Menschen, der dem Immanuel Raum gibt. Für Josef wird ein Immanuel, ein Gott mit uns. Aus der geplanten Flucht und Heimatlosigkeit wird ein Heilland, in dem Gott selbst zu Menschen spricht und in dem er sein prophetisches Wort aus dem Alten Testament erfüllt. Dieses Heilland, das nun von dem Messias, dem Gott ist mit uns, regiert wird, ist, glaube ich, auch für uns heute erfahrbar. Und damit möchte ich schließen. Mal hinschauen. Wie ist das in unseren Partnerschaften, unseren Ehen? Diese Dinge werden ja hier unmittelbar berührt. Wann sind wir manchmal so innerlich auf und davon, möchten am liebsten die Flucht ergreifen, alles stehen und liegen lassen? Oder wo gibt es Situationen, wo wir Bedenken überwinden müssen, die wir besprechen müssen? Ist es so kompliziert in den Beziehungen? Oder gibt es Momente, wo wir auf Gottes Gebote achten, auf Gottes Stimme hören und zum anderen neu Ja sagen? Das ist ja nicht an den Hochzeitstag gebunden oder an den Tag, wo man sich das erste Mal seine Liebe erklärt hat oder wo man sich verlobt hat oder wo eine Freundschaft begann. Vielleicht braucht es diese Momente auch im Laufe einer Beziehung. Wie ist es in unseren Freundschaften zu anderen Menschen? Wem sind wir zum Beispiel persönlich ein Raum des Heils? Und wie fördern wir, dass auch eine Gemeinde ein Raum des Heils ist? Und wie ist das mit der Gemeinde? Wie können wir mit Gottes Hilfe und dem Hören auf ihn Bedenken überwinden? Bedenken heißt ja nicht, dass man keine Kritik üben darf. Also Bedenkenlosigkeit. Aber wie ist es mit dem Bedenken? Wann kann Gott Bedenken auch bei uns überwinden, die durch Angst bestimmt sind? Halten wir es zum Beispiel aus, Menschen, die nicht so nach unseren Maßstäben leben, wie wir uns das wünschen, eine zweite Chance zu geben? Ich glaube, das können wir. Oder wenn wir selbst betroffen sind, wird diese zweite Chance auch uns selbst gewährt? Bleiben wir als Gemeinde Jesu zusammen, auch wenn einiges fürchterlich kompliziert erscheint? Ich glaube, die Möglichkeiten dazu haben wir. Denn der Immanuel ist ja da, der Gott ist mit uns. Nicht nur mit mir oder mit dir, sondern mit uns. Josef hatte gute Gründe, ein Auf und Davon zu werden. Gott hat ihn jedoch zum Wegbereiter des Messias, des Immanuel, gemacht. Und damit für jeden, auch von uns, dieses Heilland, das Land des Heils eröffnet. Entgegen alle Bedenken. Dort gilt bis zum Vollendung der Weltzeit. Ich bin mit euch, sagt Jesus. Oder Gott ist mit uns. Amen.